Hallo und willkommen zur Open Source Couch Live zum Open Source Jahr 2022. Ja, wir hoffen, dass das mit dem Ton später noch klappt, weil wir haben auch noch ein paar Audio-Video-Schnipsel hier drin. Aber wir fangen einfach mal an. Ja, wir freuen uns erstmal super, dass wir hier wieder live vor Ort sind. Endlich wieder mit Publikum und wieder in der Hochschule hier. Und ich finde es toll, wie doch so viele Leute gekommen sind. Also da gab es ja so ein bisschen Bedenken vorher.
Ja, oder Bauchschmerzen.
Ja. Aber wir hatten ja auch heute den Stand draußen und es war wirklich toll. Wir haben mit ganz vielen Leuten geredet und ja, schön.
Genau. Und ich bin echt gespannt, dass wir jetzt nach 2 Jahren endlich mal wieder Interaktion haben, ja, mit dem Publikum und dass man endlich mal wieder fragen kann und dass man Handzeichen heben kann sozusagen. Wer kennt was?
Ja, wir haben bei der letzten Vortrag, den wir online gemacht haben, auch gefragt. Es hat nur jemand geantwortet.
Gut, das ist jetzt online-mäßig vielleicht auch ein bisschen höhere Hürden. Ne?
Ja.
Muss man ja auch so sehen.
So, wir haben ein pralles Programm. Dann steigen wir direkt ein. Und zwar, wir hatten ein paar Jahrestage dieses Jahr. Und ein wesentlicher Jahrestag war 50 Jahre Mikroprozessor. Ja, das heißt, vor 50 Jahren hat Intel mit dem 4004 den ersten integrierten Mikroprozessor auf den Markt gebracht. Es gab schon diese Funktion vorher, aber halt nicht auf einem Chip. Und das war schon eine ziemliche Revolution, von der wir heute noch ganz klar irgendwie zehren, würde ich sagen. Ja,
ja, und was ich total krass finde, ist, dass es erst 50 Jahre her ist. Ja? Also ich meine, das ist ein halbes Jahrhundert. Und wenn man sieht, was aus diesem kleinen Gerät in den 50 Jahren alles passiert ist.
Also noch können wir bei solchen Sachen sagen, das war vor unserer Geburt.
Ja, knapp.
Wenn wir das hier noch 10 Jahre machen, ja, dann wird das schwierig. Ich finde es übrigens sehr spannend, wie die Werbeanzeige hier, die Intel geschaltet hat. Ja, beim ersten Blick habe ich das gar nicht erkannt, dass diese Rechenboxen da hinten tatsächlich die aufgestapelten Chips sind. Ja, also ja, richtig coole Ideen, die da schon hatten. Ja, was auch Geburtstag hatte dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, wir machen immer 12 Monate in der Retrospektive logischerweise, ja, ist Linux. 30. Geburtstag. Ja?
Ja.
Der Grund wahrscheinlich, warum wir hier alle hier sind.
Also das ist ein sehr schwergewichtiger Grund, wobei man muss ja sehen, man kann nicht so ganz feststellen, was jetzt der genaue Geburtstag ist, aber das Jahr ist natürlich schon ziemlich eindeutig.
Ja, ja, und hier Symbolbild von Linus. Ja. Und wie gesagt, ich hoffe, dass gleich der Ton funktioniert. Das Ganze hat gestartet mit einer E-Mail an die Mailingliste, an die Minix-Mailingliste, wo er gesagt hat, ich habe da was im Hobbykeller zusammengebastelt. Ja. Und kann man ja vielleicht mal ausprobieren. Ist nicht für professionellen Einsatz gedacht.
Ja, aber da können wir jetzt ja auch nochmal hier die Interaktivität nochmal ausprobieren. Wer hat denn damals diese News-Ankündigung selbst gelesen, als es rauskam?
Nur einer. Ich würde normalerweise sagen, das ist traurig, aber ich finde das eigentlich super, weil das bedeutet, dass ganz viele neue Leute hier sind.
Ja, die, aber wer das nicht im Original gelesen hat zu der Zeit, also es ist trotzdem heute noch lesenswert, das Ganze mal anzuschauen. Also es ist schon ein Dokument der Zeitgeschichte, um es mal so zu sagen. Und da geht es schon heftig her und das zeigt, dass die Umgangsformen zwar immer gesittet waren, aber schon hart diskutiert worden ist.
Die Umgangsformen waren hart. Es gab dieses Jahr ja auch die endgültige Entscheidung bezüglich SCO versus Linux. Und IBM soll jetzt tatsächlich $14 Millionen zahlen und damit ist die Sache dann beigelegt.
Ja, aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Warum muss jetzt IBM 14 Millionen zahlen? Also wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich glaube, das versteht keiner mehr so richtig. Die zahlen das ja auch an irgendwie die 5. Rechtsnachfolgerin von SCO. Ja, es ging im Wesentlichen um kopierte Teile aus im Linux-Kernel, der aus anderen Produkten geklaut wurde, nämlich aus Unix, aus dem Original Unix Source Code. Wir hatten da ja auch so eine kleine Rolle drin, ne?
Genau. Also wir hatten, um das mal ganz kurz darzustellen, als Linux-Tag e.V. So um die Jahrtausendwende. Ja,
die rechte News hier von der RP Online ist von 2003.
Genau, als das rauskam, gab es diese Einschüchterungskampagne von SCO, dass man, wer Linux einsetzt, gegen das Intellectual Property von SCO verstößt und das gar nicht darf. Ja? Und das führte zu großer Verunsicherung und da gab es viele, die haben dann gesagt, okay, dann zeig doch mal, was hier bitteschön diese Quellcode, diese Urheberrechtsverletzung sein soll. Und das hat aber SCO gar nicht gemacht. Also die haben sich da hingestellt.
Da gab es die ganz krassen Räuberpistolen mit in der Uni Erlangen einen Vortrag gehalten. Da kommt ein Anwalt von SCO vorbei, der hat einen Koffer und in dem Koffer sind die Beweise. Aber wir zeigen es nicht, wir machen keine Videoaufzeichnung. Genau. Wir hatten davon eine Videoaufzeichnung, wird zugespielt bekommen damals. Und ja. war Quatsch.
Da gab es einen Zusammenschluss von verschiedenen freien Softwareaktivisten und Organisationen und da wurde dann eine einstweilige Verfügung gegen SCO erreicht in Deutschland, dass sie das eben nicht mehr zeigen
gegen durften. Die sie dann prompt verstoßen haben und uns dann 10.000 US-Dollar bezahlen mussten, mit der wir eine coole Party mit den Open-Source-Projekten geschmissen haben.
Genau.
Ja. Ja, und
aber das muss man vielleicht mal erklären, wie das passieren kann. Ja? Also SCO hat eine Webseite, SCO Deutschland löscht die Webseite. SCO USA macht ein Update der Webseite und restauriert den ursprünglichen Text
wieder. Puff, ja? 10.000 Dollar.
Und das hat uns sehr einfach dann
wir hatten eine damals,
tolle Party für die freien Software.
Außerdem hatten wir damals als Studenten noch genug Zeit, die ganze Zeit zu gucken, ob da nicht doch irgendwo was steht auf deren Seite,
ja, genau.
Was gegen die einstweilige Verfügung verstößt. Naja, auf jeden Fall dieser Rechtsstreit, genau dieser, ist halt jetzt dieses Jahr beigelegt worden gegen Zahlung von 14 Millionen Dollar. Ich glaube, am Ende war es wahrscheinlich auch eher, komm, das kostet uns mehr, wenn wir hier die Anwälte beschäftigen, als wenn wir irgendwie die 14 Millionen bezahlen. Weil das geht ja, wie gesagt, schon fast 10 Jahre.
Ja. Ne mehr.
Ja. So, ein anderer Streit.
20.
Ein anderer Streit, der auch damit zusammenhing, also nicht mit diesem IBM- und SCO-Rechtsstreit, sondern mit Linux.
Den haben wir eben schon angeteasert.
Nämlich Tannenbaum gegen Torvalds. Wer kann sich denn da noch dran erinnern?
Das hatten wir eben schon.
Ja. Da mehr, siehst du?
Hm.
Mehr Leute.
Ja gut, das habe ich ja vor 2 Minuten schon mal angehört. Also okay, der Andrew S. Tannenbaum war ja auch schon mal hier als Keynote-Speaker. War denn da schon, war dann jemand da aus dem Publikum da drin?
Ist eine absolute Informatik-Koryphäe.
Ja, und war ein super Vortrag, habe ich mir auch angeschaut. Hat mich nachhaltig unterhalten, ja.
Ja, und eigentlich müsste man ja sagen, Tannenbaum hat eigentlich recht gehabt mit seinen Argumenten. Zumindest so ein bisschen.
Ja, also sagen wir mal so, Linux ist erfolgreich, aber ist immer noch nicht ein Mikrokernel-Betriebssystem.
Ja, eben. Naja, so, was haben wir noch? Jetzt bräuchten wir übrigens Ton, falls das irgendwie geht. Ja. Linus ist ja auch bekannt für seine starken Worte sozusagen. Wir hatten ja auch mal irgendwie das Quiz, wer hat's gesagt, Trump oder Torvalds? Und da war dann ein Vorkommnis, das hat sich da so ein bisschen auch viral, wenn man das zu der Zeit schon sagen konnte, viral durchgedingst. Und jetzt gucken wir mal. Ja, kein Ton. Bisschen Ton.
And Nvidia has been the single worst company we've ever dealt with. So Nvidia, fuck you.
Ja. Ich übersetze das mal. Nvidia, fuck you.
Ja. Ja. Aber jetzt musst du noch ganz kurz erzählen, warum.
Und warum das jetzt aktuell ist.
Ja, das kommt ja gleich.
Ja, also damals war es, weil Nvidia halt absolut geschlossen war und da keine Spezifikationen oder irgendwelche Quelltexte rausgegeben hat, um diese GPUs zu unterstützen und die anderen Produkte von denen zu unterstützen.
Also mit anderen Worten, also es gab einen Nvidia-Kernel-Treiber, Video-Kernel-Treiber und der war halt sehr proprietär und der war so ein geschlossener Plop.
Ja? Genau.
Und dann gab es dann so einen reverse-engineerten freien Kernel-Treiber. Der war aber nicht funktional gleich gut.
War auf jeden Fall immer schwierig, das nachzuziehen. So, da gehen natürlich auch viele Ressourcen drauf.
Jetzt hatte man natürlich die Schwierigkeit, also einen Grafikkartentreiber braucht man. Sonst macht das nicht so viel Spaß, wenn man nicht einen reinen Serverbetrieb hat, sozusagen. Also wenn man selbst auf dem Desktop da arbeitet oder programmiert, wie es ein Linus Torvalds dann da macht, dann ist es schon wichtig, wenn man dann noch was sieht auf dem Bildschirm.
Und ja, warum ist das alles relevant dieses Jahr? Weil die Hölle ist zugefroren. Nvidia veröffentlicht Linux-Kernel-Treiber unter einer freien Lizenz.
Genau.
Ja. Ich habe übrigens, vielleicht weiß das jemand hier, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Hölle zugefroren, das komplett durch die Presse ging, also das war jetzt nicht nur bei Heise, sondern bei ganz vielen anderen Newsseiten, wurde auch mit Hell freezes over und sowas argumentiert. Und ich kann mich dunkel erinnern, dass es ein Zitat von Linus gab, dass erst die Hölle zufriert, bevor Nvidia irgendwie Open Source macht. Ich habe dieses Zitat aber leider nicht mehr gefunden. Also wer das irgendwie noch weiß oder da noch ein paar Pointer hat, der kann uns gerne nochmal eine E-Mail schreiben, das würde mich echt interessieren. Ich habe wirklich gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ja, aber dieses Hölle zugefroren war wirklich in allen Schlagzeilen.
Ja, ja, die spannende Sache ist jetzt, ob die Qualität des Treibers und der Kombination zwischen dem Nvidia-Treiber und dem Linux-Kernel besser wird.
Ja, ja, und wir haben heute übrigens mit einem Interview geführt mit einem Hersteller von Linux-Laptops und die haben gesagt, dass das deutlich denen weiterhilft, sowas.
Ja. Ja, es ist halt keine Barriere, die da ist, wenn man dann sozusagen einen Fehler sucht, hat man alles da, was man haben kann.
Insofern müssen wir das irgendwie abändern. Ja? Vielleicht liebt Linus ja jetzt Nvidia. Gut, kommen wir zu einem anderen Hassproblem, nämlich Open Source in den Behörden oder digitale Strategien in den Behörden. Das ist eine Statistik, die war in der Wirtschaftswoche und ich finde es großartig. Ja? Also es ist wirklich cringe pur. Also wenn ich hier so lese, 75% finden, dass Digitalisierung Chefsache ist, aber 2/3 davon haben keine Rolle und keine Stelle dafür. Ja? Das ist toll. Ja? Oder 90% der Behörden haben keine Digitalstrategie in 2022. Das ist schon ganz schön traurig. Ja? Das in den meisten Fällen, das ist mir zumindest aufgefallen, heißt Digitalstrategie bei den Behörden auch einfach, das Formular gibt es auch als PDF-Download.
Ja, oder als es gibt eine HTML-Seite.
Ja, da haben wir übrigens zu den PDF-Downloads und den ausfüllbaren PDFs haben wir auch noch gleich was, zu demselben Thema, da können wir nochmal drüber reden. Ja, aber das finde ich einfach wirklich ganz schön schlimm und traurig. Ja? Und eigentlich müsste man auf die Barrikaden gehen bei sowas. Ja, die jetzt im Moment ist irgendwie in den letzten Monaten ist der souveräne Arbeitsplatz ganz in. Da gab es diverse Kommunikation drüber, dass der Bund und die Länder halt einen souveränen Arbeitsplatz machen wollen, der unabhängig ist von großen Herstellern. Ja? Und Open Source ist da ein Teil der Strategie. Ja, da sieht man also, Berlin setzt auf Open Source ganz viel. Schleswig-Holstein hat geschrieben, dass sie da vorausgehen, dass sie proprietäre Software langfristig vollständig durch Open Source Software ersetzen.
Ja. Ja, allerdings, jetzt mal so eine Frage: Wer kann denn mit dem Begriff souveränen Arbeitsplatz was anfangen? Jetzt mal Hand aufs Herz.
Ja, genau.
Okay. Ja. Und ich finde diesen Begriff, der da drin ist, nicht so ganz optimal. Ja? Also das ist nicht selbstsprechend und erklärend, was damit gemeint ist. Da kann man alles und nichts drunter verstehen. Und da muss man einfach mal schauen, was soll das? Was will man haben? Was sind die Ziele? Und das muss man also, glaube ich, immer im Einzelnen bewerten, was da kommt. Also wir haben ja auch noch München dann.
Wir haben auch noch was über München. Das Interessante hier finde ich, dass Schleswig-Holstein sagt, wir machen irgendwie nur noch Open Source.
Genau.
Das hat nämlich super lange gehalten.
Bis zur nächsten Wahl.
Bis zum nächsten Koalitionsvertrag, ja, wo dann gesagt wurde, ja, nee, vielleicht doch nächstes Jahr oder so. Ja. Und das ist halt auch ein Problem, weil wenn man solche Strategien durchsetzen will, muss man halt auch ein bisschen langen Atem haben. Ja, ja. Das ist halt nicht was man in 4 Jahren in einer Wahlperiode irgendwie durchbekommt. Ja, das ist halt schwierig, sowas. Ein anderes Beispiel war hier Rheinland-Pfalz, die das als positive Nachricht rausgebracht haben, dass sie 20% Open Source einsetzen. Wenn man mal genau hinguckt, sind wesentliche Prozente davon schon, dass sie Firefox auf den Rechnern haben. Ja? Also hat jemand Firefox installiert, ist ja Open Source. Ja? Und das spielt auch so ein bisschen in diese Gesamtsituation rein, dass halt Digitalisierung verschiedenst interpretiert werden kann. Und wir haben doch eine Webseite.
Ja? Genau.
Sind wir doch voll digital und so. Ja? Packen wir das doch einfach drauf. Ja, also ich bin ja immer noch der Ansicht, es sollte Voraussetzung für die Ausschreibung von Fachapplikationen sein, dass die als Open Source geliefert werden. Und ja. Alles andere wird sich dann schon ergeben.
Stand ja auch so im Koalitionsvertrag mit der Bundesregierung drin.
Ja, das haben wir auch. Wir haben doch vorher noch was anderes. Ja, ein Bundesland hat der IT-Leiter ein sehr schönes Interview gegeben.
Ja. Also nicht Bundesland, sondern Stadt.
Stadt. Schwäbisch Hall. Das war wirklich, da hatten wir auch ein großes Thema bei uns im Podcast. Der IT-Leiter der Stadt Schwäbisch Hall hat ein Interview gegeben und mit dem Titel wurde das bei Heise Online natürlich ein bisschen reißerisch, das war eine Aussage in dem Interview, unter Linux leidet die Produktivität.
Okay, aber bevor wir das jetzt hier inhaltlich nochmal darstellen, muss man, glaube ich, nochmal einen Schritt zurück machen. Schwäbisch Hall war eine der ersten Städte, die auf freie Software auch auf dem Desktop gesetzt haben. Und das lag ein bisschen auch daran, dass, da muss ich jetzt auch mal in die Crowd hier reinhören, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dann lag das daran, Schwäbisch Hall hat ja so einen großen Baufinanzierer, ja? Der mit dem Fuchs, glaube ich, war das.
Der immer diese nervige Werbung macht.
Ja, und der hat, glaube ich, durch Steuersparmaßnahmen, wie die auch immer ausgefallen sind, dazu geführt, dass die Steuereinnahmen der Stadt Schwäbisch Hall runtergegangen sind. Und da sahen sie sich gezwungen, eine andere Strategie hier durchzusetzen und hatten relativ früh in Deutschland eine Linux auf dem Desktop-Strategie. So, da ist jetzt hier 20 Jahre ins Land gegangen, ist ein bisschen ruhiger geworden und dann ist in diesem Jahr dann eben dieses Interview aufgetaucht.
Ja, und ich finde da teilweise Aussagen in diesem Interview, wo ich mir denke, da haben Sie noch deutliche Verständnisschwierigkeiten, was Open Source bedeutet und dass das halt über einen offenen Quellcode auch hinausgeht. Ja, also wenn ich sowas lese wie, ja, also bei PDFs, das ist echt schwierig, ja, so ausfüllbare PDF-Formulare, die da irgendwie mit dynamischen Formularfeldern, also da kann man erstmal argumentieren, so ein fucking PDF ist kein Formular, da sollte man sowas gar nicht erst machen, aber das ist vielleicht eine Randmeinung von mir, ja, aber dann sowas zu sagen wie, ja, also das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig, da muss die Open-Source-Community mal echt Gas geben, ja, dass das was wird, damit wir das dann benutzen können. Ja. Ich würde ja sagen, da müsst ihr mal fucking ein bisschen Geld in die Hand nehmen,
ja. Ja, da muss man, ich glaube, da sieht man zwei Hauptprobleme, die sich da entsponnen haben. Also das eine ist, wenn man das nur einführt, um Geld zu sparen, dann wird das natürlich schwierig werden, wenn man sozusagen der Einzige ist, der das einsetzt, weil dann wird man ja alle Anpassungen, dann kann man das ja nicht poolen sozusagen, ja, auf viele verschiedene Schultern verteilen und da wird man ziemlich viel zahlen müssen. Ja, also das beste Beispiel ist, wenn es nur einen einzigen Anwender eines iPhones gäbe auf der ganzen Welt, dann müsste ja dieser eine Anwender alle Entwicklungsleistungen zahlen, die da reingehen und das wäre ganz schön viel.
Ja, ja, also das ist hier so eine so eine Konsumentenhaltung, die ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja, auch sowas wie viele Open-Source-Entwickler haben eher die Sicht von Privatanwendern. Ihnen fehlt das Verständnis für Business-Prozesse. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass Open-Source natürlich immer aus einem Need heraus entsteht und dass Leute das bauen und implementieren, was sie selbst gerne entwickeln, was sie selbst gerne benutzen möchten oder brauchen. Ja? Und auch hier gilt, dann muss die Stadt Schwäbisch Hall halt mal ein bisschen investieren, ja, und einfach mal dann Entwickler bezahlen dafür, dass sie ihre Funktionen da implementieren, die sie brauchen. Ja, und dann verstehen die auch den Business-Prozess. Ja. Dann werden sie nämlich von einem reinen Anwender und Konsumenten, der nur aus dem Pool rausnimmt, zu jemandem, der was auch in den Pool zurückgibt.
Ja, aber auf der anderen Seite, wir brauchen natürlich so ein Pooling. Ja. Also es kann nicht einer alles bezahlen, sondern man muss das irgendwie clever auf verschiedene Schultern verteilen. Und das kann man entweder durch einen professionellen Dienstleister, der so groß ist, dass er das Ganze poolen kann, machen, oder durch eine Organisation und eine größere Anzahl von Anwendern.
Apropos Dienstleister, noch eine Aussage aus dem gleichen Interview, dann haben wir es auch geschafft damit. Die Dienstleister von Ihnen, also wird gefragt, wie das denn wäre mit Bugs und sowas, ja, und haben die denn da nicht Support für, wenn die da irgendwas nicht funktioniert? Dann sagt er hier, ja, die Dienstleister machen ja auch nichts mehr als einen Bug-Report bei der Community aufmachen und die haben ja auch keine Ressourcen, um da tiefer einzusteigen. So, was habt denn ihr für seltsame Dienstleister? Ja? Also, na gut, man kriegt natürlich das, was man bezahlt. Naja. Ja, wir bleiben noch ein bisschen bei den digitalen Behörden, nämlich Linux. Das ist ja auch so ein Ding, was irgendwie schon seit Jahren irgendwie läuft und irgendwie hoch und runter und so. Man könnte fast irgendwie eine Soap daraus machen. Ja? Es gibt jetzt eine neue IT-Referentin, die jetzt gesagt hat, es gibt keinen Zurück zu Linux, aber sie möchte gerne Open Source stärken. Und sie hat auch gesagt, dass es eigentlich tragisch ist, dass man nicht bei Linux geblieben ist und sie da eigentlich gerne wieder zurück will. Aber, und das kann ich auch tatsächlich verstehen, dieses Auf und Ab und dieses Hin und Her und sowas, ja, geht natürlich auch an nicht spurlos an den Anwendern vorbei. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den man da berücksichtigen muss. Ja. Interessant fand ich noch hier den linken Artikel, der nicht mit der IT-Referentin zu tun hat. Nämlich, dass der war tatsächlich auch früher, dass das IT-Referat den Open-Source-Kurs ausbremst, indem es solche Sachen macht wie so eine eigene Source-Code-Publizierungsplattform aufsetzen. Ja? Also da kann man mal den Artikel lesen, wir haben die Quellen immer unten rechts übrigens. Ja? Also sowas wie, ja, intern wird die Source-Code-Plattform von denen gerne als Rumpel-Plattform bezeichnet. Ja? Irgendwas mit Gaia X und so. Ja, ja, genau. Ja, anstatt das einfach auf GitHub zu tun. Ja. Und also da finde ich auch schon spannend, ja, dass eine Stadträtin das beklagen muss und sagen muss, warum packen wir das nicht auf GitHub und die IT-Abteilung, ja, das anscheinend nicht versteht und dann lieber ihr eigenes Ding baut. Ja. Da gab es auch mal so ein Ding, das hieß irgendwie Berlioz, oder? Das war auch so ein Teil.
Ja, es gibt mehrere Sachen. Es gibt auch Knusabana.
Ja, gut, das wäre ja fast noch sinnvoll. Ja, wir hatten vorhin schon mal kurz was über den Koalitionsvertrag. Ja, da steht nämlich jetzt auch tatsächlich Open Source drin. Dreimal steht es im Koalitionsvertrag. Das wäre auch was, was wir uns zu Linux-Tag-Zeiten wahrscheinlich nicht hätten träumen lassen.
Ja.
Da hätten wir, glaube ich, einen extra Sekt aufgemacht. Mal gucken, was da draus wird. Ja. Ja. Ob PDF-Formulare auf der BMI-Seite, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Quellcode ist keine amtliche Information nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Also man kann nicht irgendwie sagen, ich möchte gerne nach dem Informationsfreiheitsgesetz den Source-Code von dieser Anwendung haben.
Ja gut, aber Michael, da müssen wir erstmal, glaube ich, den Fall darlegen, weil der ist ja schon ein bisschen speziell. Ja. Also da ging es darum, dass ein Lehrer hier eine Software weiterentwickeln wollte.
Das war Moodle, das waren irgendwelche Moodle-Plugins.
Ja. Genau. Und das ging nicht. Und er hat den Quelltext nicht bekommen von seinem eigenen Arbeitgeber, um das hier weiterentwickeln zu können.
Die Begründung ist toll. Ja? Die Begründung ist, man könnte die herauszugebenden Quellen nicht nach sicherheitsrelevanten Teilen absuchen, weil das Sachwissen der Behörde nicht existiert, weil das auch mit Blick auf die unattraktiven Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten für IT-Experten im öffentlichen Dienst nicht, also dass da keine Experten vorhanden sind. Also im Klartext, wir bezahlen nicht genug. Deswegen haben wir keine IT-Experten. Ich wüsste da einen IT-Experten. Der ist Lehrer.
Ja? Ja. Der wollte einen Quellcode haben.
Der wollte den Quellcode haben. Vielleicht hätte man dem einfach sagen sollen, pass mal auf, schmeiß mal alles, was sicherheitsrelevant ist, dann aber weg. Ja? Ja. Ich bezweifle ja, dass da irgendwas Sicherheitsrelevantes drin ist in so einem Moodle-Plugin-Ding, aber ja. Ja, traurig. Also, und vor allen Dingen finde ich es auch traurig, dass da wirklich jemand ist, der sich anscheinend engagiert und der da irgendwie was bewegen will. Das ist ja auch im Schulumfeld wirklich schwierig. Ja, ich kenne das selbst, mein Bruder ist Lehrer und das ist echt eine schwierige Angelegenheit. Und dass man dann jemanden so abwürgt.
Ja, also es ist nicht gerade motivierend für den Lehrer da gewesen.
Ja. Es gab übrigens mal, ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, da war doch mal irgendjemand, der hat gesagt, wir schreiben Software ab sofort in einer Sprache, die als Spezifikationssprache anerkannt ist und deswegen muss der Bund irgendwie eine Sicherheitsüberprüfung machen, weil die nur von, naja, egal, anderes Thema.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber...
Ja. Muss ich nochmal nachrecherchieren.
Wenn du die Software in einer formalen Spezifikation schreibst, dann brauchst du keine formale Verifikation.
Genau,
dann ist sie immer korrekt.
Genau.
Auch wenn sie nicht immer das Richtige macht, aber sie ist dann korrekt.
Gut, dann shitty Business-Prozess digitalisiert ist ein shitty digitaler Business-Prozess.
Genau.
Ja, das mit den Lehrern, da bleiben wir nochmal kurz. Ja. Man kann in Deutschland Lehrer werden, ohne ein einziges Mal ein elektronisches Gerät benutzt zu haben. Ganz schön traurig, auch in 2022.
Aber da können wir jetzt nochmal fragen, wer hatte denn das Glück, einen Lehrer gehabt zu haben an seiner Schule, der sich super mit IT auskannte?
Sehr gut,
Das ist sehr gut. Das könnte auch dazu führen, dass die Leute dann hier gelandet sind, weil diejenigen, die wahrscheinlich, keinen guten Lehrkörper gehabt hatten mit Digitalkompetenz, sind dann
woanders gelandet. Ich zitiere mal meinen Informatiklehrer. Wir hatten Sortieralgorithmen und er sagte, ja, so funktioniert Bubble Sort. Es gibt da noch was Besseres, das nennt sich Quick Sort. Das habe ich aber nicht verstanden, deswegen machen wir das nicht. War übrigens ein Mathelehrer. Ja, das war ja genau. Ja, Europa pennt auch bei Open Source, also auch Europa pennt bei Open Source, haben wir rausgefunden durch eine Studie. Das sieht alles auch nicht gut aus. Vor allen Dingen, weil es schon ein bisschen nach oben ging mit der IT-Kompetenz in Europa. Aber die Studie im Wesentlichen sagt, ja, es ging deswegen nach oben, weil in den USA ist es gerade so fies, da sind ganz viele Organisationen und Foundations und so weiter und Firmen umgezogen nach Europa. Und wir profitieren einfach von Code, der woanders gebaut wurde. Ja, oder von Kompetenz, die woanders gebaut wurde. Mhm. Ja, Eclipse Foundation ist übrigens ein Beispiel. Die sind umgezogen.
Nach Zürich, ne?
Ich glaube, ja. Was ich aber interessant fand, deswegen habe ich auch diesen extra Ausschnitt hier noch reingemacht, die Vorschläge dieser Studie sind nämlich wirklich cool. Also zum Beispiel sowas wie den Aufbau von einem Netzwerk von Projektbüros, sowas wie Beiträge oder Investitionen in Open Source gemeinnützig zu machen. Ja? Oder, und das fand ich insbesondere interessant, die Finanzierung von Sicherheitsaudits von kritischen Open Source Produkten. Also sowas wie vielleicht Messengern oder irgendwelchen, jetzt mal ganz praktisch gesprochen, Passwortmanagern zum Beispiel. Mhm. Ja, Bitwarden ist ein Open Source Passwortmanager. Mhm. Sowas. Das empfehlen die. Ja,
wir können. Also eine Infrastruktur schaffen.
Ja.
Also interessant finde ich bei der ganzen Sache, also wenn man jetzt nochmal hier zu den Hochzeiten vom Linux-Tag zurückgeht, also Ende der 90er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends, da war es ja eigentlich so, dass Deutschland und Europa ziemlich gut war im Open-Source-Bereich. Ja? Also wir hatten ziemlich viele Projekte, wir hatten sehr viele Köpfe, die aus Universitäten täten, beziehungsweise aus der Community hier kamen, die dann wirklich sich sehr engagiert hatten. Und dann kamen ja diese ganzen Bologna-Reformen und plötzlich war ja dieser ganze universitäre Bereich weggebrochen. Ja? Ja. Und wir haben es ja dann irgendwie nicht geschafft, das irgendwie über die Zeit zu retten. Also was wir nicht geschafft haben, ist das Ganze ins Geschäftliche zu tragen, also sowas wie Red Hat oder die anderen großen Firmen, die dann da entstanden sind und dann auch wieder auch verschwunden sind in der
Zeit. Red Hat ist nicht verschwunden, als ich letzte Woche gecheckt habe.
Ja, deswegen habe ich das ja auch gesagt. Und die anderen, die hochgekommen sind und wieder gegangen sind. So VA Linux, wer kennt das noch? Ja. Kennt jemand noch VA Linux? Sehr gut.
Wir haben uns gut gesponsert beim Linux-Tag.
Ja, sicher. Wie hieß diese Firma, die diese Tornado-Wolke da und diesen Blitz da gemacht hat, jede halbe Stunde?
Ich glaube, diesen Tornado-Linux oder so. Die wollten auf dem Linux-Tag so
ein Storm-Linux.
Storm-Linux, genau. Die wollten auf dem Linux-Tag so einen elektrischen Tornado mit Blitzen aufbauen und die Messe hat gesagt, seid ihr bescheuert, wie viel Strom das braucht? Außerdem ist das hier Feuer und so weiter und ganz schlimm. Das machen wir nicht.
Ja.
Naja, wäre eigentlich schön gewesen. Ja, hier können wir, glaube ich, ganz kurz drüber gehen noch. Die EU will den Verbot von Offenlegungspflicht von Quellcode haben in einem innerstaatlichen Abkommen, das gerade ausgehandelt wird. Geht über die EU hinaus. Es geht nicht um Länder innerhalb der EU, sondern insgesamt weltweit.
Also im Großen und Ganzen ist das so eine Art Handelsabkommen.
Ja, genau.
Wie TTIP oder
und man stellt sich halt Folgendes vor, eine deutsche Behörde macht eine Ausschreibung für ein Betriebssystem und ein amerikanisches Unternehmen möchte gerne liefern und dann kann die deutsche Behörde halt nicht sagen, wir kaufen das aber nur, wenn ihr uns den Quellcode gebt. Ja. Mit der Begründung, finde ich auch sehr spannend, mit der Begründung, ja, wenn das jetzt die Chinesen machen, ja, dann kriegen die ja den Quellcode von unserer Software. Da würde ich erstmal fragen, welche Software? Und außerdem wüsste ich da auch eine ganz einfache Lösung für. Wir machen einfach alles unter Open-Source-Lizenzen, dann brauchen wir sowas gar nicht. Ne? Naja. Ja, kommen wir nochmal zu so ein paar Jahrestagen. Ja, ein ganz wichtiger Jahrestag ist 25 Jahre KDE.
Ja.
So, es gab ja so eine VI Emacs-Geschichte und es gab auch so eine KDE GNOME-Geschichte. Wer benutzt hier KDE? Wer benutzt GNOME? Ach Gott, das ist doch ungefähr gleich viel.
Ja, aber das... Aber das ist spannend, aber auch da muss man sagen, das verzerrt ein bisschen weltweit, weil vor allem Europa und Deutschland waren schon immer sehr stark in der KDE-Nutzung.
Ja.
In den USA spielte das nie eine Rolle.
Stimmt, außer bei Jack Bauer, bei 224 unten links.
Ja, genau.
Da ist das relevant. Oben rechts übrigens sind Jimbo Wales, der Gründer von Wikipedia, und Matthias Ettrich, einer der Gründer von KDE.
Oder der
Gründer auch von KDE auf dem Linux-Tag. 2005. Ich glaube, das Foto könnte sogar von einem von uns gemacht worden sein. Ich bin mir nicht sicher.
Mhm.
Und mit dieser shitty Beleuchtung da. Ja, KDE wird weit eingesetzt. Also man sieht das oben links beim Large Hadron Collider, beim CERN, unten rechts bei der NASA wird das eingesetzt und so. In Filmen, wie gesagt, hier Jack Bauer. Ich kenne auch noch eine andere Fernsehserie, da wurde konsequent in allen Folgen von den Bösen KDE eingesetzt und von den Guten genommen.
Ja. Gab es nicht auch eine Fernsehserie mit Miguel de Icaza?
Ich weiß es nicht genau. Der ist ja nicht mehr bei Microsoft, habe ich gehört.
Nee, aber der hat ja Gnome.
Ja, ich weiß. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was haben wir noch? Wir haben mit KDE haben wir natürlich auch den anderen Jahrestag. ja? Nämlich GNOME. 25 Jahre ebenfalls, denn GNOME wurde ja als Alternative zu KDE gebracht.
Genau, weil KDE nicht komplett frei war.
KDE schon, das unterliegende Toolkit nicht.
Ja, das Qt.
Das Qt, genau. Hm. Und ja, die Feiern waren nicht so groß wie bei KDE. KDE hat eine mordsmäßige Jubiläumsseite aufgesetzt, ja, und Party gemacht und so. Bei GNOME war das alles ein bisschen kleiner und so. Aber ist natürlich trotzdem eine Leistung. Und ja, gibt ja mittlerweile ganz viele Distributionen, die auch GNOME als Standard haben.
Mhm.
Ja. Aber ich finde auch die Schlagzeile gut von Heise, ja, permanenter Unruhezustand.
Ja, und ist das ein offizielles Wappen das von GNOME? Das ist ein
offizielles Bild von GNOME, ja.
Okay.
Ja, noch mehr Jubiläen. 35 Jahre GCC. Die heißt übrigens, GCC heißt nicht GNU C Compiler, sondern GNU Compiler Collection.
Ja.
Ja. Und das hat 35 Jahre jetzt auf dem Buckel. Mann, 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 das ist echt schon krass. Und ich kann mich erinnern, dass wir im Studium auch mit GCC gearbeitet haben. Zumindest teilweise. Ja. Und ich glaube, das wird auch heute noch eingesetzt. Ist jemand da hier, der Informatik studiert gerade und kann uns sagen, ob GCC noch irgendwie eine Rolle spielt? Keiner?
Ja, da kann man ja fragen, GCC oder LLVM?
GCC?
LLVM? Ja. GCC, na, auf jeden Fall, ne?
Ich habe da ja nicht so viele Ahnung von. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was STAPS ist.
Ja, das haben wir nochmal nachgeguckt. Das steht im Artikel weiter unten.
Okay, ich schneide die Artikel
das
mal
ist
ab.
Die, weißt du es? Ja, okay. Hervorragend.
Die Bug-Information.
Nee, also ich habe das gelesen und da stand dann drin, das ist das Debugging-Format und das wurde durch ein neues Debugging-Format ersetzt. Und da habe ich mich gefragt, nutzt man das als Endanwender oder ist das wirklich nur für den GDB-Entwickler und für den GCC-Entwickler von Relevanz? Also eigentlich hätte man das auch löschen können aus der Headline von Heise, weil das eigentlich null Relevanz für die meisten Entwickler hier
hat. Das ist übrigens nicht über eine Party zur 35 Jahre GCC bekannt. Aber bei der FSF haben die vielleicht auch jetzt im Moment nicht so viel Lust auf Party.
Ja, dann machen wir doch einfach die Party heute.
Machen wir die Party hier. Ja, und weil wir gerade bei Programmiersprachen sind, haben wir gedacht, wir machen mal ein kleines Quiz mit euch. Nämlich, wir machen die Top 5 der seltsamsten Programmiersprachen, für die es garantiert keinen Compiler in der GCC gibt.
Und es ist was ganz Interessantes. Ich glaube, die Pandemie hat dazu geführt, dass zumindest 2 oder 3 von unserer Top 5 da entstanden sind. Also da müssen ganz viele Leute ganz viele merkwürdige Gedanken gehabt haben und das dann umgesetzt haben.
So, wer kennt das?
Okay, was ist das? Ruft mal rein.
Ja, das kennen doch relativ viele Leute, ja. Brainfuck, ja. Eine Programmiersprache, die auf Speicherzellen operiert.
Ja. Ja.
Das ist übrigens, was man hier sieht, ist übrigens der Code für FizzBuzz. Das ist so ein kleiner Algorithmus, wo man die Vielfachen von 5 werden als Fizz ausgegeben und die Vielfachen von 15, glaube ich, als Buzz oder so. Also so ein Hochzählalgorithmus, ja.
Mhm. Ja. So, das ist übrigens jetzt der rote Faden. Also wir versuchen bei allen Programmiersprachen jetzt FizzBuzz. Hier FizzBuzz jetzt hier darzustellen.
Aber es wird noch cooler. Was ist das? Nein, es ist nicht Shakespeare. Richtig. Es ist die Programmiersprache, bei der sich die Programme anhören sollen wie Metal Power Ballads.
Und was ihr hier seht, ist tatsächlich das FizzBuzz-Source-Code ja, in Rockstar. Also dasselbe von eben.
Ja, die haben übrigens eine coole Webseite. Code with Rockstar.
Mhm.
Was ist das?
Jawohl.
Ja, ja. Wer genau hinguckt... Er ahnt vielleicht, was das Tolle daran ist oder was das auszeichnet.
Also wenn man in Zeile 1, 2, 3 das rückwärts und das...
Richtig. Hier hat es jemand gewusst. Bfunch. Das ist eine Programmiersprache, bei der nicht von links nach rechts die Programme gelesen werden, sondern in alle Richtungen. Ja? Das ist übrigens tatsächlich nicht als Scherz gemacht, oder es ist nur zum Teil als Scherz gebaut worden, sondern diese Programmiersprache wurde auch entwickelt, um Informatikstudenten zu quälen. Ja? Nämlich beim Compilerbau, also in der Compilerbaulehre wird das benutzt, um eine extrem schwierige Challenge für das Bauen eines Compilers zu präsentieren.
Genau.
Ja?
Weil das ist angeblich die das komplizierteste Konstrukt, was man sich ausdenken kann im Compilerbau. Ja.
So, und dann haben wir noch eine. Ja, das kennen auch viele. Whitespace, eine Programmiersprache, die nur aus Leerzeichen, Tabs und Zeilenumbrüchen besteht. Es war übrigens sehr einfach, Fizzbuzz darin zu kriegen für die Folie. Ja. Hat leider keine so coole Webseite, muss ich sagen. Nee. Aber auf der Corpus hier, da gibt es ganz viele Beispiele in Whitespace. Finde ich auch sehr lustig, lauter leere Dateien. So, jetzt haben wir noch einen Rausschmeißer davon.
Ja, der ist der Hammer.
Was ist das? Weiß es jemand? Trumpscript. Ja, jetzt lachen wir alle. Ja. Der Programmierer hat übrigens hat das Projekt beendet und auf der GitHub-Seite steht jetzt, er beendet das Projekt, weil es nicht mehr lustig ist. Ja, aber ich habe noch ein paar Features davon rausgeschrieben, weil die einfach so krass sind. Ja. Also es gibt keine Floating Point Number, es gibt nur Integers. Ja. Es gibt keine Import Statements, weil alles muss homegrown sein. Ja. Und alle Programme müssen mit America is great beendet werden. Ja? Und übrigens, die Programme laufen nicht auf Rechnern mit Mexican Locale. Easy to type with small hands ist natürlich auch eine wichtige Eigenschaft. Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, wer denkt sich eigentlich sowas aus?
Ja, und jetzt machen wir einen Klassiker.
Jetzt machen wir einen Klassiker, also, und wir haben gedacht, der ist so klassisch, dass das wahrscheinlich niemand mehr kennt. Ja? Wir hoffen, dass das für einige neu sein wird hier.
Aber es passt, und ich glaube, man wird das irgendwann vor 10, 15 Jahren das letzte Mal gemacht haben.
Ja. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wer denkt sich sowas aus für diese Dinger. Deswegen haben wir gedacht, wir spielen mit euch mal eine Runde Programmiersprachenerfinder oder Serienkiller. So kurz den Tab wechseln und starten das Spiel. Was meint ihr? Programmiersprachenerfinder oder Serienkiller?
Das könnte.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen machen wir das mit Abstimmung. So, wer ist für Serienkiller? Wer ist für Programmiersprachende? Ja, Programmiersprachenerfinder, ganz viel. Gucken wir mal. Ist der Designer von Eiffel. Ja. So, Programmiersprachenerfinder? Ja, mal ein paar. Serienmörder? Mehr. Wollen wir mal sehen. Lady Death House Landlady. Ja. Uiuiuiui. 9 Mietag umgebracht.
Also Serienkiller, ja?
Ja. Wer ist für Programmiersprachenerfinder? Wer ist für Serienkiller? Oh, das ist ungefähr gleich viel.
Aber wenn es ein Serienkiller ist, ist er gut angezogen.
Ja, wir nehmen mal Serienkiller. Ja, Serienkiller. Wer ist das? Programmiersprachenerfinder? Ich mache mal wieder Frage hier. Und Serienkiller? Ja, ich glaube, mehr sagen Programmiersprachen. The Butcher of Rostov. 50 Opfer. Ja. Okay, wen haben wir noch? Uiuiui, das ist bestimmt ein Programmiersprachenentwickler. So, wer ist für Programmiersprachen? Wer ist für Serienkiller? Ja, Programmiersprachen sagen die meisten. Ja. Shortcode, die erste Programmiersprache. Ja, wahrscheinlich auch ein Maschinenbauer oder sowas. So, und ich glaube, das ist der letzte. So, wer ist für Programmiersprachen? Wer ist für Serienkiller? Mehr für Serienkiller. Wir sollten die Auswertung den Leuten dann mal schicken. Ja, das ist der Designer von Scheme. Ja. Oh, wir haben noch einen.
Einen haben wir noch.
So, Programmiersprachenerfinder, Serienkiller, mehr Serienkiller. Der Terminator. So, einen haben wir sogar noch einen. Ne? Ich glaube, es sind, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es kommt irgendwann eine Auswertung. So, Programmiersprachenerfinder? Serienkiller? Mehr Programmiersprachen. Ich glaube, ja, COBOL, dachte ich mir fast. Ja. Gene Samet. So. Programmiersprachenerfinder? Serienkiller? Ah. So aufpassen, dass wir hier keine Leute im Video von Rossum mehr. Stimmt. So, ich glaube, das wird jetzt hier zu lang. Wir machen hier Schluss. Wir gehen wieder zurück zu unserem Dings, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja,
ja, immer die Beschränkungen
hier. Ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwie länger ist, als ich es ausprobiert habe. Aber vielleicht ist das auch einfach dem Ganzen geschuldet. So, müssen wir wieder zurückgehen. So, Sekunde. Nochmal zurück. So, ja, was auch dieses Jahr passiert ist, oder ich glaube, es war letztes Jahr, war die Log4j-Lücke. Ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, deswegen haben wir das ja auch nicht zum Thema gemacht, aber was ich lustig fand, war der Fallout von dem Ganzen. Ja, zum Beispiel Daniel Stenberg, das ist der auf dem Foto hier, das ist der Entwickler von Curl und der hat dann solche lustigen E-Mails bekommen von Firmen, die gesagt haben, sind Sie auch von dieser Lücke betroffen? Bitte antworten Sie in 24 Stunden. Hat er zurückgeschrieben, ja, also wenn ihr einen Vertrag mit mir macht dann und mich gut bezahlt, antworte ich auch in 24 Stunden. Und dann kamen so verdutzte Sachen zurück, das ist lustig, diese Artikel zu lesen, so, wie, wir haben keinen Vertrag mit Ihnen, wir setzen doch Ihre Software ein. Ja, und das hat sich anscheinend gehäuft. Und zwar so sehr, dass er irgendwie sich da öffentlich drüber beschwert hat. Ja. Ein bisschen interessant oder auch traurig fand ich, dass es dann dazu so ein Tech-Summit im Weißen Haus gab. Und im Wesentlichen wurden da eingeladen Google, Amazon, Facebook und ähnliche Firmen. Und die Open-Source-Gruppen wurden nur so bis in den Vorgarten vorgelassen. Mhm. Ja. Also da sieht man irgendwie, wer da sozusagen am Ruder ist im Zweifelsfall. Ja, ein bisschen traurige Geschichte.
Wobei man ja trefflich diskutieren kann, ob das wirklich eine Sicherheitslücke war oder ob es ein Feature war, ja?
Ja, okay. Perspektivgeschichte. Hm. Ja. Ja, ein Reporter wurde, ist wahrscheinlich, ist noch nicht richtig klar, ja, wurde auf jeden Fall angeklagt, weil er View Source gemacht hat. Kein Witz. Und zwar war es folgendermaßen, er hat eine Web-Anwendung sich angeschaut, hat sich den Quellcode angeguckt mit ViewSource und hat da Sozialversicherungsnummern gefunden, die in den USA halt zu hochgradig schützenswerten privaten Informationen gehören. Und daraufhin hat der Laden gesagt, dem das Ganze gehört hat, ja, aber das hättest du ja gar nicht machen sollen, das ist ja Hacken.
Ja, da hat sich jemand illegal den Quellcode beschafft.
Ja, genau. Illegal den Quellcode beschafft. Ja. Sehr interessant, auch die Vergleiche hier, aber das überlasse ich euch dann, ja, die Analogie, also die Zeitungen haben dann versucht, so ein bisschen für den normalen Nutzer darzustellen, was View Source bedeutet, ja, und was da so eine Analogie in der analogen Welt wäre. Und da ging es dann um irgendwelche offengelassenen Eingangstüren und sowas, das ist lustig, also wirklich spaßig zu lesen, kann ich nur empfehlen.
Ja, oder traurig zu lesen, also ja, eigentlich... Ja.
Je nachdem, wie man drauf ist, ne? Wie viel Alkohol man intus hat. Ja, viele Leute kriegen im Moment gerade Abmahnungen wegen Google Fonts.
Ja.
Ich habe übrigens eine von unseren Webseiten auch runtergezogen, weil ich keine Lust hatte, da Google Fonts rauszupuppeln.
Ja.
Ja. Es hat jemand entschieden, dass die Nutzung von Google Fonts halt gegen die DSGVO verstößt. Und dass man deswegen abgemahnt werden kann. Und natürlich sind dann die Abmahnanwälte wieder am Start und... riechen sozusagen Umsätze. Ja, tragisch. Ja, aber irgendwie gibt es ja da keine Möglichkeit, irgendwie mal einen Riegel vorzuschieben. Es gab noch so eine Geschichte mit dem Open Source, mit dem Microsoft Store. Und zwar hat Microsoft versucht, ich tue es jetzt mal in Anführungszeichen, in Airquotes, Commercial Open Source Apps zu bannen. Ja, was sind denn Commercial Open Source Apps?
Ja, das jemandem, wie man da fragt, kriegt man wahrscheinlich eine andere Antwort. Aber
ich würde sagen, alle Open Source Apps sind commercial.
Also potenziell auf jeden Fall. Ja. Und Microsoft hat ja auch eigene Open Source Apps, die kommerziell sind.
Ja, das, ich meine, das grundsätzliche Problem ist ja schon da. Ja? Also es ist halt so, dass im Microsoft Store gibt es halt zum Beispiel ein Inkscape für 59,99 zu kaufen. Beispielsweise. Ich weiß nicht, ob das konkret ist, aber so in diesem Stil muss man sich das vorstellen. Mhm. Es hat irgendeine chinesische Firma oder auch eine andere Firma aus einem anderen Land, die verpackt halt so ein Inkscape, ja, holt sich das, packt das in den Microsoft Store und sagt, ey geil, kostet 59 Dollar, kannst du kaufen, ja, kriegst du schönes Inkscape auf deinem Rechner. Das tut natürlich so eine gewisse Menge von Leuten abfangen, die dann sagen, die auch keine Ahnung davon haben, die auch keine Ahnung davon haben müssen. Das sind halt Anwender, die sagen halt, oh, schön, so ein Grafikprogramm, ist gar nicht so teuer, nehme ich. Ja. Und damit graben die natürlich Investitionen ab für die Open Source Community, für das Open Source Community Funding. Und dem wollte Microsoft da einen Riegel vorschieben. Das ist natürlich so ein bisschen irgendwie übers Ziel hinausgeschossen, weil es halt auch ganz viele Open Source Gruppen gibt, die für bezahlt Open Source Versionen mit Support halt und entsprechenden Zusatzinformationen und so weiter anbieten über den Microsoft Store.
Oder auch Firmen.
Ja, oder auch Firmen, ja. Mhm. Also das ist ja nicht verboten. Also von der Lizenz her kann man das ja machen. Ja. Mhm. Insofern finde ich das ein bisschen schwierig. Es ist halt von der Lizenz erlaubt, wenn die sich an die Lizenz halten.
Aber wenn man sich das mal anschaut,
das ist natürlich schon ein schwieriger Fall, ne? Das ist schon so ein Graubereich.
Die schlauere Lösung wäre ja gewesen, wenn man eine Ähnlichkeit feststellen könnte, ja, also wenn man die Inkscapes sozusagen anhand von den Apps hier Ähnlichkeiten feststellen könnte, dass man dann hier einen transparent macht und sagt, du kaufst das jetzt hier für 59 Euro, es gibt aber noch 15 weitere Anbieter, die sind preiswerter.
Ja, ja. Keine Ahnung. Oder sowas wie verifizierte Autoren oder sowas macht. Ja. Mhm. Naja. GitHub gab es auch so ein paar Dramen. Wir haben auch so ein paar konkrete Dramen noch
vorbereitet. Ja, aber lass uns jetzt mal fragen. Wer weiß denn, was GitHub Copilot ist?
Wer hat es denn schon benutzt?
Oh, jetzt müssen wir mehr als benutzt haben. Das sind aber jetzt nicht so viele. Ich glaube, du musst noch mal kurz erklären, was es ist.
Also GitHub Copilot ist ein AI-Programmierassistenz-Tool, das für einen programmiert.
Genau. Ganz blöd gesagt. Und was hat das mit Open Source zu tun? Jetzt ist bei GitHub eine riesig große Menge an freier Software und Open Source Software vorhanden und die haben alle diese Projekte genutzt fürs Trainieren dieser KI.
Genau. Und die Argumentation ist halt, wenn der Copilot mit Open Source Software trainiert wurde, dann repliziert er natürlich auch Open Source Software. Und dann ist die Frage halt, wie ist das mit der Lizenzierung von den Schnipseln, die er in die Sachen einfügt? Ja, das ist, ich glaube, da kommen noch so ein paar Sachen in den nächsten Jahren auf uns zu, weil solche Anwendungen werden bestimmt nicht weniger, wo man sich dann mal irgendwie darüber unterhalten muss, wie das genau rechtlich zu sehen ist. Ich glaube, das ist so ein ähnlicher Bruch wie, wenn du dich erinnerst, vor Jahren, wo man gesagt hat, man hat jetzt irgendwie plötzlich Embedded-Geräte, so DVD-Player und sowas, wo dann halt so ein Linux-Kernel drin läuft. Wie ist denn das da mit der Lizenz? Ja, das ist so ein ähnlicher Bruch, der da irgendwie, glaube ich, bevorsteht, was so Lizenzen angeht und so. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, was da noch so rauskommt. Gibt auch ganz viele sehr kontroverse Meinungen zu. Ja? Also auch Open-Source-Leute, ja? Also aus der Community sagen, gibt es Leute, die sagen, Copilot ist völlig in Ordnung. Ja? Gibt auch viele, die sagen, nein. Ja, also interessantes Feld. Wer das übrigens noch nicht ausprobiert hat, ich würde es mal empfehlen, es mal auszuprobieren, weil es wirklich faszinierend ist, was das Ding macht. Mhm. Das ist wirklich schon krass, was möglich ist mittlerweile.
Also vielleicht nochmal einen Satz oder zwei über so mögliche Anwendungsbeispiele.
Ja, also das nimmt dir halt so Sachen, so alltägliche Sachen weg, wie du musst jetzt dieses Objekt irgendwie mit Gettern und Settern und irgendwelchen Standardmethoden irgendwie ausstatten, ja, dann macht er das für dich. Er füllt dir ganz viele Sachen aus und er generiert halt auch Dokumentation. Eine Sache ist, manchmal ist er ein bisschen forsch. Ja, ich habe mal ein Stück Code geschrieben und habe ihn dann die Dokumentation generieren lassen, den Code-Comment. Und der Code-Comment war, dieser Hack sollte demnächst ersetzt werden. Ja, so sieht's aus.
Ja, der wird wissen, was er geschrieben hat.
Ja, ich habe das geschrieben.
Ach so.
Ja, er hat nur die Kommentare gemacht. So sieht's aus. Danach haben wir uns getrennt. Ja, noch so ein GitHub-Ding, ja. In den USA ist eine Senatorin auf die Idee gekommen, einen Gesetzentwurf zur Regulierung von Cryptocurrencies auf GitHub zu posten. Ja? Was passiert, wenn man sowas macht? Die Leute machen Pull-Requests. Es gab einen Pull-Request, der das gesamte Gesetz durch den Source-Code von Doom ersetzt hat. Ja. Ist übrigens, dass das Projekt ist mittlerweile archiviert, aber man kann es immer noch sehen und die ganzen Pull-Requests sind lustig. Einer ersetzt auch den gesamten Gesetztext durch den Linux-Kernel. Also, ja, Digitalisierung von Behörden, sag ich da mal. Mhm. Ja, ich hatte mein eigenes GitHub-Drama, um mal, weil wir gerade bei dem Thema sind. Das ist schon ein bisschen länger her, aber ich dachte, das wäre vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um das mal zu erzählen. Wer ist denn hier JavaScript-Entwickler? Oh, so wenig nur? Ah, krass. Okay.
Wer hat denn schon mal ein JavaScript geschrieben,
sozusagen? Oder TypeScript, sag ich mal. TypeScript oder JavaScript.
Ah, das sind schon mehr.
Okay, gut. Also ihr kennt ja, ihr wisst ja, was passiert, wenn man NPM Install macht. Ja? Ich habe mal gezählt bei einem aktuellen Projekt, also ich mache Projekte meistens in entweder TypeScript oder in Go, meistens parallel, und ich habe da so ein Ding, was ich gerade baue. Das Go-Projekt ist größer als das JavaScript-Projekt, funktional und codemäßig, hat irgendwie 38 Abhängigkeiten, das JavaScript-Projekt 1780. Ja, und das ist der Grund dafür ist auch, dass es solche Bibliotheken gibt. Mhm. Ja? Das ist eine Bibliothek, die nennt sich isPromise. Und die hat genau eine einzige Zeile Wirkcode. Nämlich genau diese hier. Also diese Bibliothek besteht aus einer Zeile.
Jetzt muss man dazu sagen, die wird dann natürlich von ganz vielen anderen Bibliotheken eingebunden. Ja,
so. Für diese eine Zeile haben sie immerhin 37 Commits und bis Version 4.0 gebraucht. Und das Ding hat auch Relevanz. Ja? Also wie Olli schon sagte, es wird natürlich eingebunden von anderen Bibliotheken, also Abhängigkeiten und sowas. Ja? Die hat 10 Millionen Downloads in der Woche. Das ist eine aktuelle Zahl. Ja? So, ich habe diese Bibliothek gesehen und ich hatte damals
Schlechte Stimmung.
Schlechte Stimmung.
Sag einfach schlechte Stimmung.
Da war auch so ein JavaScript-CI dran schuld und so. Ja? Also ich war irgendwie nicht gut zu sprechen da drauf und habe ich gedacht, was mache ich denn da jetzt, ja, mit dieser Bibliothek und so. Ich bin ja ein guter Entwickler, ich mache mal einen Bug-Report. Das hier sollte ein Stack-Overflow-Artikel sein, keine Bibliothek. Ja? Weil das Ding, solche Sachen machen halt das Ökosystem kaputt, finde ich. Ja? Ein Fehler hier drin bedeutet, dass deine Bibliothek nicht läuft. Ein Fehler in 1780 Bibliotheken läuft dein CI halt nicht durch, du bist die ganze Zeit am Fehler suchen und so, ist alles scheiße.
Beziehungsweise, und das ist ja jetzt keine abstrakte Gefahr, sondern es ist ja passiert, genau. Wenn diese Library zurückgezogen werden würde, bricht das 1700.
Das ist ja auch schon mehrmals passiert sowas. Ja. Und ich meine, ich sag mal so, die Kombination von so einem komplett zersplitterten Ökosystem und Wildcard-Versionen in Abhängigkeitsdefinitionen, ja, wo lad mir mal einfach mal jede neue Version runter, die du findest von der Bibliothek, ist einfach der Tod. Ja. So, da hat der Autor dann auch darauf geantwortet, gesagt, geh weg, und ich habe jeden geblockt, der diese Issue geliked hat.
Wollte ich mal doof fragen, wenn ich das schockiert habe, kennst du Disorder?
Ja, das, ich weiß, da gibt es noch mehr solche Dinger. Ja, ja. Da, ich glaube, es gibt sogar ein Verzeichnis von solchen Trivialbibliotheken. Naja.
Na gut, so. Macht das aber nicht besser, um das mal so zu sagen.
So, wir haben es fast tatsächlich auf die Minute geschafft mit einer Stunde, Olli. Wir haben noch sechs Minuten, ja? Sieben. Und wir haben noch einen Rausschmeißer.
Dabei habe ich mich so zurückgehalten.
Wir haben uns so zurückgehalten, aber wir haben noch einen Rausschmeißer. Und zwar UmiDigi, eine Smartphone-Firma aus China. Da wollte jemand sein eigenes Android bauen und so, ja, wollte dann den Kernel-Quellcode haben.
Also erstmal die Frage, kennt jemand UmiDigi?
Ich kannte sie nicht.
Okay, es gibt einer. Jemanden, der kennt. Echt? Aber ja. Hast wahrscheinlich das Video gesehen, das wir jetzt gleich auch zeigen würden. Und noch ein Hammer.
So, dann hat er halt die angeschrieben und gesagt, hier, ich will den Kernel-Quellcode haben, gib mir den nochmal, ja, weil hier GPL und so, ja. Und dann kam halt zurück, nach langer Diskussion, das ist nur die letzte Message, ja, so, die waren so ein bisschen genervt. Ja. Ja, also er kann den Quellcode haben, aber er muss doch bitte im Office vorbeikommen in Shenzhen. Hier ist die Adresse und übrigens, wir sprechen nur Chinesisch. So, jetzt ging das so ein bisschen viral. Ja. Kennt jemand Naomi Wu? Ein paar kennen die. Ja. Das ist eine sehr aktive Makerin, die auf Twitter und auf anderen Social-Media-Plattformen, YouTube zum Beispiel, aktiv ist.
Und zufällig in
Shenzhen wohnt. Okay. Und dann hat die gesagt, geh ich doch mal vorbei. Ja? Getting GPL compliance from a Chinese company in person. Ja? Lustig finde ich auch hier unten, I am here, sie geht dann, also das ist ein Video, wir spielen es hier nicht ab, weil es zu lang ist, aber hier unten ist die Uhr, guckt euch das an, das ist großartig. Sie läuft dann in dieses Office rein mit lauter Leuten in so Cubicles und sagt, ich bin hier für den Kernel-Quellcode, wer von euch ist Ben? Und Sie wird dann so leicht, ja, sie wird rauskomplimentiert dann irgendwann, ja, nachdem irgendwie keiner so richtig reagiert und so, da kommt dann irgendwie so eine Tante an. Aber sie hat den Kernel Quellcode bekommen dann am Ende. Mhm. Ja, es gab noch ein bisschen Nachspiel davon. Es gibt ein Video davon, von dem Ganzen. Also sie hat das alles aufgenommen, deswegen ist die Perspektive ein bisschen seltsam. Das ist mit so einer 360-Grad-Kamera aufgenommen. Kann ich also echt empfehlen, guckt euch das mal an, das ist lustig. Das ist, sie erzählt auch noch ein bisschen was über die chinesische Kultur, was Technologie angeht und so. Kann man vielleicht nicht mit allem einverstanden sein, was sie da sagt, ja, aber es ist auf jeden Fall mal interessant, da mal die Perspektive auch zu wechseln. Ja, so, das war's von uns. Wir haben noch 4 Minuten und in den letzten 4 Minuten wollen wir euch noch darauf hinweisen, dass wir natürlich einen Podcast machen, die Open Source Couch. Und das, was wir hier jetzt gerade gemacht haben in der letzten Stunde, ist quasi das, was wir jeden Monat machen bei der Open Source Couch und immer so einen inkrementellen Blick liefern auf die Dinge, die passiert sind. Und wer da Lust hat, da mal reinzuhören, ist hier die Adresse, beziehungsweise ihr findet uns auch unter dem Namen bei allen Podcatchern, Google, Spotify, im Zweifelfall auch Apple. Und würden uns da freuen, wenn ihr mal reinhört. Und dann bedanken wir uns.
Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen, wenn jemand möchte. Kurze Anmerkung übrigens, das mit der Digitalisierung bei Behörden ist eher ein deutsches Problem. Das funktioniert in so angeblich rückständigen Ländern wie Estland wesentlich besser.
Ihr macht ja einen Open-Source-Podcast und ich habe geschaut, es hat mich etwas gewundert, warum ist die Präsentation in Google Slides und warum läuft es in Google Chrome, also der proprietären Variante von Chromium, nur so als aus Interesse.
Das ist ein Unternehmensnotebook, insofern habe ich da Google Chrome drauf, weil wir halt... Das hängt einfach daran, dass ich da auch Software entwickle und da haben wir halt Google Chrome hier drauf. Also ja, das ist natürlich... unter Umständen ein Problem, aber immerhin, wir benutzen Fedora und das Projekt, was ich mache, ist auch Open Source und die Firma, bei der ich arbeite, ist Open Source, wenn man so sagen darf. Ja. Bitte? Das ist auch daraus geschuldet, weil wir nicht jeden Tag zusammen in einem Raum sitzen und es einfach viel, viel einfacher ist, mit so einem Tool wie Google Slides die Slides zu machen halt. Ja, das ist einfach praktische Gründe.
Ja, das kann man aber auch sagen, im letzten Mal, dass wir hier live gestanden haben noch, hatten wir Node.js. Ne? Ja. Slides.js.
Slides.js, genau. Aber die haben leider ihren Editor zugemacht.
Ja. Ja.
Und da bleibt einfach wenig Zeit, das irgendwie von Hand zu machen. Aber ja, du hast natürlich recht.
Ja. Und davor haben wir LibreOffice genommen.
Ja.
Das ist aber remote sehr schwierig.
Ja, was aber auch immer schwierig ist, wenn der Olli irgendwelche Bilder löscht, die ich dann wieder einfügen muss.
Aber wir können ja mal die Crowd hier nutzen. Es gibt ja das LibreOffice Online, ja, sozusagen. Hat das jemand mal ausprobiert? Du? Und kannst du mal uns sagen, ob das ein vernünftiger Ersatz zu den Google Docs sind? Ja. Gibt's da ein Nextcloud hat das auch drin, ne? Ja. Gut. Also Collabora muss man vielleicht sagen, das ist die Firma von dem Michael Meeks, das ist einer der Hauptentwickler von LibreOffice. Und da muss man einfach sagen, okay, das ist vor allem Bequemlichkeit. Also haben wir nicht installiert, aber wir kennen die Alternativen und wir bemühen uns beim nächsten Mal, das anders zu haben.
Okay, ich glaube, dann haben wir es für dieses Jahr.
Aber wir können ja vielleicht auch noch mal kurz sagen, wir haben bei dieser Audio-Processing, haben wir die Lücken geschlossen.
Ja? Da sind wir gerade dabei, ja.
Also es sind noch so kleine Sachen, dass man alles dann auch unter freier Software machen kann.
Ja. Gut, ja, dann treffen wir uns alle auf der Nerdparty, wenn ihr noch irgendwelche Sachen mit uns besprechen wollt. Wir sind da. Und freuen uns dann gleich auf den Austausch. Dankeschön. Applaus